Stell dir vor, du erzählst jedem von deinem ganzen Leben. Diese Menschen lernen dich kennen. Sie lernen dich lieben. Sie wissen einfach alles von dir. Doch du würdest sie auf der Straße nicht einmal erkennen. Es ist wie Kommunikation durch den Einwegspiegel. Einseitig. Wie eine belegte Leitung oder Sprechen auf den AB. Das ist Parasozialität. Du hast noch nie davon gehört? Ich bin mir aber sicher, dass auch du dieses Phänomen kennst, nur vielleicht von der anderen Seite. Du verfolgst eine Person über Livestreams, Insta-Stories oder ihren Podcast. Regelmäßig siehst du diese Person, du hörst ihr zu. Es sind nur wenige Klicks, die euch trennen. Sie teilt mit dir private Dinge und erzählt von ihrem Tag. Du lachst, du stimmst ihr zu. Manchmal widersprichst du ihr sogar. Es fühlt sich schon fast intim an. Und du ertappst dich dabei, wie diese Person dir ans Herz wächst. Du kennst sie ja so gut. Oder? Wir haben mit Samira, Lars und Hauke darüber gesprochen, wie es ist, diese Person zu sein. Wie es ist, sich immer wieder aufs Neue zu öffnen. Ohne die Tausenden von Menschen wirklich zu kennen, die hinter dem Wort Community stehen. Wie nehmen Sie diese Beziehung wahr?
Ich glaube, sehr gut. Ich gebe mir viel Mühe, Nachrichten zu beantworten und kenne auch einige schon tatsächlich, dadurch, dass wir halt regelmäßig Kontakt haben. Ich kenne das, ich habe natürlich auch viele Freundinnen aus dem Kreis, sag ich jetzt mal, die, glaube ich, nicht so viel Wert darauf legen. Also die sind halt Content-Creator, die geben viel raus, aber mir persönlich ist die Interaktion total wichtig. Und ich muss auch noch sagen, dass bei mir der Vorteil ist, dass ich klein bin. Ich bin noch am Wachsen und ich einen Überblick habe einfach. Ich kann das zuordnen und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen auch meinem Typ entsprechend. Ich gehe gerne oder ich stelle Rückfragen und ich mag den Austausch eigentlich sehr gerne und versuche dann dem möglichst nahe zu kommen. Also ich glaube, dass wir da grundsätzlich eine gute Verbindung haben.
Da muss ich sagen, dass ich ab und zu merke, wie dankbar man ist, also wie dankbar man quasi auch für die Unterstützung ist. Ich fand das anfangs immer so ein bisschen als kleiner Zyniker, fand ich das immer vermessen, wenn dann irgendwelche Influencer gesagt haben, ja, ich bin so dankbar meiner Community und so weiter. Aber man merkt es dann schon häufiger, gerade wenn es einem irgendwie nicht so gut geht oder man hat einen schlechten Tag und so. Und dann kriegst du eine Nachricht aus der Community, ey, ich finde übrigens, du bist ein klasse Moderator oder so. Und dann baut dich das so stark wieder auf, dass du irgendwann das nicht mehr leugnen kannst, dass dir was an dieser Community liegt und dass sie dir wichtig ist und dass du willst den Leuten auch gefallen.
Wenn ich daran denke, wer mir so zuschaut, denke ich an Leute, die wahrscheinlich in meinem Alter sind, die ungefähr ähnliche Wertvorstellungen haben wie ich und die dadurch in mir in gewisser Weise entweder jemanden sehen, mit dem sie gerne rumhängen wollen oder jemand, der sie gerne wären. Irgendwann so in meiner ganz frühen Anfangszeit, das mal mein Chefredakteur gesagt, dass die einzigen zwei guten Motivationen sind, sich irgendwas anzugucken, dass man jemand sein will oder dass man mit jemandem gerne enger befreundet wäre. Finde ich ein bisschen überzogen, aber ist natürlich, geht in die Richtung. Und ich glaube, das ist so die Beziehung, die wir haben. Für mich sind das nicht so Fremde, wie, glaube ich, das für andere Influencer so ist oder andere Content-Creator. Aber mir ist natürlich bewusst, dass ich die Leute nicht kenne. Wobei auch das in unterschiedlichen Abstufungen natürlich existiert.
Die Designerin Samira Keshani hat seit 2 Jahren einen gemeinsamen Podcast mit einer Freundin. Dort tauschen die beiden sich oft über sehr intime Dinge aus. Wie fühlt es sich überhaupt an, so private Themen zu besprechen, wenn nur Fremde zuhören?
Als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, war das super schlimm für mich und sehr, sehr schwer. Wir wollten eigentlich nur über so leichte, erheiterndere Sachen sprechen. Und die können auch mal ein bisschen intimer sein. Also wir sind beide nicht die Person, die das Blatt vom Mund nehmen. Und wir haben allerdings im Laufe der Zeit gemerkt, dass genau diese Fragen, die wir eigentlich ursprungs vermeiden wollten, zum Beispiel zum Thema Sexualität oder sehr private Persönlichkeitsentwicklung, dass die total gefragt waren und dass dadurch auch wieder ein Austausch stattgefunden hat und wir wieder viel Feedback bekommen haben. Und es ist ja nach wie vor ein Gespräch unter Freunden. Freundinnen. Ja, wir zeichnen das auf. Und wahrscheinlich wäre das auch nochmal was anderes, wenn man Publikum vor sich hätte. Aber in der Aufnahme an sich sind wir unter vier Augen. Und deswegen fühlt sich das sehr vertraut an und ist ein bisschen ausgeklammert, muss ich sagen.
Autor und Medienproduzent Hauke Gerdes ist vor über einem Jahr nach Japan ausgewandert. Dort lässt er in seinen Streams regelmäßig tausende Zuschauende an seinem Leben teilhaben. Wie stellt er sich einen gesunden Umgang mit seinem Content vor?
Für mich ist ein natürliches Verhältnis zu meinem Content, wenn man sich vorstellt, man geht immer in die gleiche Bar. Und in dieser Bar sind die immer gleichen Leute. Und da gibt's diesen einen Typen. Und den findet man auch total nett und so. Und der arbeitet da auch irgendwie. Man weiß auch nicht so genau, was der da macht. Mal ist der hinter der Bar, mal ist der vor der Bar. Mal räumt der da auf. Vielleicht gehört dem der Schuppen auch. Kann sogar ganz gut sein. Irgendwas hat der auf jeden Fall damit zu tun. Und mit dem hat man immer ganz nette Gespräche. Und man weiß auch den Namen von dem. Man hat auch schon mal gehört, wo der wohnt. So. Und irgendwann war auch seine Freundin mal da und hat ihm irgendwie mal einen Kuss auf die Wange gedrückt, als er den Laden kam oder verlassen hat. Und der Typ bin ich. Man bezahlt mich weder direkt, noch muss man mir ein Trinkgeld in die Hand drücken. Kann man halt machen, wenn es einem gefällt. Man weiß ja, dass ich da auch arbeite so. Und wenn einem gefällt, was man da macht, dann hält man sich halt auch so ein bisschen mit an die Regeln. Und wenn man merkt, dass ich da nicht rumschreie, dann schreit man da auch nicht rum. Und wenn ich meine Hose nicht ausziehe, zieht man seine Hose vielleicht in der Bar auch nicht aus.
Durch seine vielseitige Internetpräsenz hat auch der Moderator und Redakteur Lars-Erik Paulsen eine klare Meinung dazu.
Ich glaube, das große Stichwort wäre hier respektvoll. Dass man respektvoll miteinander umgeht, wie man das im realen Leben irgendwann gelernt hat und beigebracht bekommen hat und woran sich auch überdurchschnittlich viele Menschen halten, dass man einigermaßen respektvoll miteinander umgeht, daran wird sich im Internet überhaupt nicht gehalten. So, da gibt es diese Gesetze einfach nicht. Jahrelang konnte man ja auch nichts dagegen tun und deswegen hat man sich nicht daran gehalten. Und so wurde das quasi zur Sportart, mehr oder weniger Leute zu trollen, Leute fertig zu machen. Und man muss nicht immer einer Meinung sein. Es ist sogar gut, wenn Leute auch im Internet unterschiedlicher Meinung sind. Aber da muss man trotzdem respektvoll seine Meinung äußern und den anderen mit Respekt behandeln.
Doch es kommt immer wieder zu Momenten, in denen die Grenzen aufbrechen, in denen die Kommunikation nicht mehr nur einseitig ist.
Also ich muss sagen, es gibt schon Momente, in denen ich zu Hause sitze, meine Instagram-Nachricht lese und mit den Tränen zumindest zu kämpfen habe, wo ich wirklich vor Rührung mit mir kämpfen muss, wenn Leute irgendwie schreiben, ey, ich wollte dir nur sagen, die letzten Monate waren echt hart für mich, keine Ahnung, meine Mutter ist gestorben oder ich hatte sonst irgendwie eine schwierige Zeit und dein Content hat mir immer wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und das sind Momente, selbst wenn ich da jetzt gerade wieder denke, kriege ich Gänsehaut, weil ich oft hinterfrage, was ist das natürlich für ein Quatsch? Und natürlich ist es nichts Weltbewegendes, was man teilweise so macht, wenn man irgendwelche Unterhaltungsshows macht. Man sagt dann immer sich sehr schnell, das braucht kein Mensch. Und aber in solchen Momenten merkst du dann doch wieder, naja, es braucht vielleicht schon der ein oder andere und es ergibt schon Sinn, dass man das macht. Und wenn es da wirklich jemanden gibt, dessen Leben du zumindest temporär irgendwie verschönerst und erleichterst und dessen Probleme du in gewisser Weise so ein bisschen lindern kannst, dann merkst du, okay, das ist so geil, dass ich diesen Job habe und dass ich das machen kann. Und das ist wirklich sehr rührend.
Ich hatte, und das ist, glaube ich, so das Negativste, was ich berichten kann, ich hatte auch schon mal eine Stalkerin leider, wobei man sagen muss, dass die Person mir tatsächlich, soweit ich weiß, nie begegnet ist. Also die Person hat, ohne dass ich darauf Einfluss nehmen konnte, mit mir ein parasoziales Verhältnis aufgebaut. Als ich das erste Mal von ihr gehört habe, war das schon ungesund. So, also in kurz war das so, dass ich dann einen Brief im Postkasten hatte und zu der Zeit habe ich ganz weit draußen auf dem Land gelebt, also wirklich wie auf so einer Hallig. Man konnte das Haus nicht mal sehen von der Straße. Es war quasi unmöglich eigentlich zu wissen, dass ich da wohne. Und ich habe diesen Brief gefunden und aufgemacht und gelesen, habe den so auf den Tisch gelegt und irgendwann abends kam meine Partnerin nach Hause und nimmt halt diesen Brief hoch und liest den so und sagt, das ist ja auch ein bisschen gruselig und so, weil da so sehr merkwürdige Fantasien auch drin waren und so. Und dann meinte ich, ja, geht, wieso? Und dann meinte sie, aber ist ja keine Briefmarke drauf. Und dann wurde mir halt erst bewusst, dass diese Person bei mir zu Hause war. Und diesen Brief halt nicht nur, dass die nicht nur meine Adresse kennt, sondern dass sie da hingekommen ist.
Auch KünstlerInnen können es nicht ausschließen, eine Beziehung zu anderen Medienpersonen aufzubauen. Hauke, Sam und Lars haben ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht.
Cold Mirror, wenn die im Raum ist, wäre ich nervös. Die finde ich halt hammer cool. und ich kann auch nicht mit der arbeiten, obwohl ich das Angebot schon ein paar Mal hatte, weil ich immer sage, ey, ich kann nicht, wenn ich das verkacke, ne, ich stehe wie der letzte Loser vor der da. So, Kathi ist zu cool.
Ja, absolut, natürlich. Ich verfolge auch viele Leute. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, so Mirella, mir relativ egal, die verfolge ich schon sehr lange. Oder auch eine Person, die gar nicht zu mir passt, aber mit der bin ich irgendwie so groß geworden, war damals Madame Tamtam. Die hat damals Schminktutorials gemacht und ich verfolge sie immer noch, obwohl ihr, so ihre Art und alles zu mir eigentlich gar nicht so passt. Oder also schon irgendwie auf eine Art, aber dass da zum Beispiel Nachhaltigkeit und sowas gar keine Rolle spielt, das denke ich auch manchmal so, Gott, ne, krass, jetzt die 94. H&M-Bestellung, muss das wirklich sein? Sind wir noch da? Aber ich verfolge diese Person und wenn ich dann sehe, die sind schwanger oder die haben ein verletztes Knie oder so, dann gucke ich mir den Content auch an und bin auch neugierig, wie es da weitergeht.
Ich kann es insofern nachvollziehen, weil ich ja auch mal in der Situation war, selbst nicht in der Öffentlichkeit zu stehen und da hatte ich das ganz genauso früher irgendwie Böhmermann und Schulz immer auf den Ohren gehabt und das waren so meine Riesenvorbilder. Irgendwie, wenn ich dann Joko Winterscheid mal live gesehen habe und ihn interviewen konnte, so das war für mich damals einfach so ein Riesending und es wirkte so weird, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kenne ihn ja und er kennt mich nicht und krass, dass er mich überhaupt gerade sehen kann, weil man ja auch irgendwie denkt, dass Leute irgendwie total was Übernatürliches sind. Aber irgendwann merkt man, dass das eben alles Quatsch ist, ne? Dass alle mit Wasser kochen, dass es alles völlig normale Menschen sind, völlig normale Vollidioten, die Stars, so, die in Wirklichkeit, wenn du sie kennenlernst, ganz oft auch irgendwie Arschlöcher sind oder Leute sind, wo du denkst, alles klar, du klingst immer so sympathisch und jetzt höre ich das über dich oder jetzt sehe ich, wie du dich so verhältst und ich habe das jetzt nicht mehr, muss ich sagen, weil irgendwann ist es so wie so Zauberer, die dann die ganzen Zaubertricks kennen, die können sich auch nicht mehr in eine Zaubershow begeben und sich verzaubern lassen und sich zurücklehnen und denken, oh, das ist ja magisch, sondern die überlegen die ganze Zeit, okay, wie geht der Trick, den kenne ich und so geht es mir auch mit den Medienleuten, also dieser Zauber ist vorbei.
Durch die Pandemie mussten wir unsere sozialen Kontakte extrem einschränken. Man hat sich lange nicht mehr gesehen, geschweige denn umarmt. Deswegen fühlen sich parasoziale Beziehungen gerade besonders intensiv an und werden immer wichtiger für uns. Doch wie wird sich Parasozialität in der Zukunft weiterentwickeln?
Vielleicht ist das auch sehr geprägt durch meinen Blick auf Japan. Japan ist eine Gesellschaft, in der alles einen Preis hat. Alles ist ein Gut, das man theoretisch erwerben kann. Und das meine ich überhaupt nicht so abwertend, wie das im ersten Moment klingt. Aber Japan hat ganz früh für sich akzeptiert, dass soziale Interaktion eine Ressource ist, die ich erwerben kann für Geld. Und hier kann ich in ein Café gehen, wo eine junge Frau oder ein junger Mann einfach nur mit mir redet. Und ich habe keine sexuelle Gegenleistung zu erwarten oder irgendwas. Aber ich bezahle halt dafür, dass die Person sich mit mir unterhält. Weil ich halt sage, hey, ich habe einfach keine Lust, mit jemandem zu reden, wo ich mich dann anstrengen muss oder dieses oder jenes. Halt eine Ressource. Und ich tausche eine Ressource gegen eine Ressource. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen in der westlichen Welt auch bewusst wird, dass ihr Bedürfnis nach sozialer Interaktion was ist, das gestillt werden möchte und dass Einsamkeit was ganz Intensives ist, was man ganz schrecklich erleben kann und dass das, was wir jetzt noch parasozial nennen, genauso sozial sein kann, auch wenn das einseitiger stattfindet, solange ich das für mich gesund einordne und mir bewusst ist, die andere Person, ich kann der halt keine Gegenleistung abverlangen oder ich kann nichts einfordern von der, so wie die nichts von mir einfordert. Ich glaube, dass das Türen geöffnet hat in den Köpfen vieler Leute dafür, dass daran einig, dass das alles halb so eigenartig ist, wie sie am Anfang dachten. So, aber ich glaube, dass trotzdem viele Leute aus gutem Grund zurückkehren, ist also Quatsch, aber wieder sich mehr auf direkte soziale Beziehungen im klassischen Sinne verlassen werden. Und auch wenn wir alle uns das nicht gewünscht haben, dass das gerade so intensiv passiert, war das, glaube ich, jetzt eine Zeit, in der wir viele von uns eine Erkenntnis dazu gewonnen haben, wie wir am besten mit dieser neuen Form sozialer Interaktion auf eine Art und Weise umgehen können, die wir nicht schrecklich finden. Wo wir nicht sagen müssen, ich finde Facebook anstrengend oder ich will nicht nur Urlaubsbilder auf Instagram sehen. Sondern wo wir auch sagen können, ich gucke auf YouTube oder auf Twitch einen Livestream und ich will, dass mich das nur unterhält oder ich will jemanden beim Spielen zu gucken, ist mir völlig Wumpe. Ich will einfach nur unterhalten werden und dabei das Gefühl haben, dass jemand im Raum ist, den ich gern habe.